Römer Kapitel 1, Vers 20 und 21. Denn sein unsichtbares Wesen, nämlich seine ewige Kraft und Gottheit, wird seit Erschaffung der Welt an den Werken durch Nachdenken wahrgenommen, so dass sie keine Entschuldigung haben. Denn obgleich sie Gott erkannten, haben sie ihn doch nicht als Gott geehrt und ihm nicht gedacht, sondern sind in ihren Gedanken in nichtigen Wahn verfallen und ihr unverständiges Herz wurde verfinstert. Ja, ein ziemlich negativer Text. Er spricht über Menschen, die gottlos sind und so. Und was können wir davon lernen? Wenn wir das jetzt umdrehen und denken, okay, was wäre dann das Gute? Da steht, was es falsch ist. Aber was wäre dann das Gute? Paulus, er geht hier in diesem Text davon aus, dass alle Menschen könnten wissen, dass es einen Schöpfer gibt. Alle Menschen könnten das wissen. In seiner Meinung sagt er, alle Menschen, wenn sie nachdenken, müssen sie fragen, woher kommt alles? Und merken, oh, da ist ein Schöpfer, da ist ein Wesen, der sehr intelligent ist, um das alles zu machen. Jeder könnte das tun. Aber diese bösen Menschen, die er hier beschreibt, was tun sie? Die sagen, obwohl sie das erkannt haben, da gibt es einen Schöpfer. Ne? Ich kenne auch viele Leute, die diesen Punkt auch bejahen. Die sagen, ja, okay, es gibt einen Schöpfer. Aber was kommt danach? Die ziehen nicht die richtige Folge. In einer Berechnung, wenn wir jetzt eine mathematische Berechnung haben, dann müssen wir immer eine Folge haben, so viel mal so viel ergibt so viel und plus so viel ergibt so viel. Es ist immer eine Reihenfolge von Daten, Tatsachen und es gibt immer eine Folge. Und die Folge dieser Tatsache, dass es einen Schöpfer gibt, sollten wir auch ziehen, dass dieser Schöpfer dann so intelligent ist, so kreativ. Wenn wir schauen, kein Blatt in einem Baum ist genauso wie der andere und ist alles so schön, die Blumen und Obst und auch jetzt, wenn es der Winter kommt, dann sehen wir so schön die Blätter, wie sie rot werden und gelb und alles so wunderschön. Dass dieser Gott so liebvoll ist, so kreativ, so intelligent. Wenn wir dann die Folge ziehen, okay, wenn er so intelligent, kreativ und so weiter, aber auch so mächtig, weil alles, das alles zu machen, da muss man viel Kraft haben. Muss man viel Kraft haben, das alles zu machen. Wenn wir jetzt irgendwas machen, wenn wir jetzt eine Maschine bauen, ist die vielleicht einen Meter groß, aber Gott hat die Welt geschaffen, die viele tausende Meter groß ist. Dann können wir ein bisschen vergleichen, wie viel Kraft hat Gott. Dann, wenn wir die logische Folge ziehen, oh, er ist so groß, er ist so mächtig, was sollte dann passieren, dass wir ihn respektieren? Dass wir sagen, der ist gut. Das heißt, vor einer Woche habe ich im CDF oder so gesehen, dass da in Berlin so eine Ausstellung von einem großen Künstler ist oder war. Und alle bewundern ihn. Wow, schön die seine Malerei ist und so. Und dann haben wir auch einen Vergleich. Wenn dieser Künstler, der ein paar hundert Bilder gemalt hat, so bewundert wird von den Menschen, wie mehr sollten wir Gott bewundern, der das alles gemacht hat? Wie viele tausende verschiedene Arten von Bäumen und von Blumen und von Tieren es gibt. Umso mehr, logischerweise, müssen wir ihn bewundern und respektieren. Und Paulus sagt, denn obgleich sie Gott erkannten, haben sie ihn doch nicht geehrt. Das heißt, diese Leute ziehen nicht die richtige Folge. Die haben ein Problem hier im logischen Denken, Aber da ist noch ein Wort, das ich rausgelassen habe. Die haben sie ihn doch nicht als Gott geehrt. Und dieses Wort ist stark, weil eine Person zu ehren, eine Person Respekt entgegenzubringen, ist schon wichtig, natürlich. Aber verknüpft mit dem Respekt an den Menschen ist auch der Respekt für die Position dieser Person. Wenn ich jetzt jemanden respektiere, nur weil er ein Mensch ist, das ist schon ein guter Anfang. Aber da gibt es, sagen wir so, der Bürgermeister. Ich muss ihn auch respektieren, nicht nur, weil er ein Mensch ist, aber weil er eine Position hat. Oder sei es jetzt eine andere Person, sei es eine Kanzlerin oder so. Als Mensch respektieren, aber auch die Position. Und Gott respektieren, weil er ein Wesen ist, weil er ein Mensch ist, ich sage mal so, die Bibel, eine Person, vielleicht ist es besser sozusagen, eine Person ist, aber auch seine Position als Herrscher ist. Universums zu respektieren. Und wenn wir jetzt vergleichen, würdest du mehr die Kanzlerin respektieren oder der Bürgermeister? Ne? Natürlich ist da eine höhere Position, verlangt mehr Respekt. Und wenn ihr sagt, okay, hier ist der Bürgermeister, hier ist die Kanzlerin und Gott, wo ist er dann? Dann müsst ihr ihn viel mehr respektieren, ne? Wegen seiner Position. Es ist einfach logisch, quasi logisch, ne? Das, was da ist. Was machen wir mit dieser Erkenntnis, dass es einen Schöpfer gibt? Diese Menschen haben Gott abgelehnt. Die haben gesagt, nee, wir wollen Gott nicht ehren. Weil natürlich, wenn wir eine Person ehren, heißt es auch, dass wir diese Person irgendwie gehorchen, unter dieser Person sind. Nicht immer so direkt. Das heißt nicht, wenn wir jetzt dem Bürgermeister gehorchen, dass wir alles tun, was er sagt. Nicht in diesem Sinn, aber irgendwie schon. Dass er hier in dieser Stadt das Sagen hat. Über manche oder viele Sachen. Und wenn wir sagen, Gott, ich ehre dich, das heißt auch, dass er das Sagen hat, ne? In unser Leben, in der ganzen Welt. Und da, in diesem Punkt, sagen viele, nee. Ne? Gott existiert, aber ihm das zuzusprechen, dass er das Sagen hat, nein. Ja. Das ist eine, wo man diese logische Reihenfolge bricht. Das ist ein Problem. Und Paulus sagt, genau darum passieren ein paar Sachen, sondern sind in ihren Gedanken in nichtigen Wahn verfallen und ihr unverständiges Herz wurde verfinstert. Ja, das ist die Reihenfolge. Was passiert, wenn jemand jetzt das logische Denken absagt? Sagt, nee, diese logische Reihenfolge ziehe ich nicht. Dann passieren auch andere Sachen, die nicht gut sind. Dann verstrickt sich die Person immer tiefer in Gedanken, die nicht logisch sind, die keinen Sinn ergeben. Und darum schreibt man auch so viele Bücher, weil man alles erklären muss, warum das nicht passt. Wenn wir jetzt anfangen, ein Hemd anzuknöpfen am falschen Knopf, am falschen Loch, und dann ist es, wenn wir falsch anfangen, ist das Ende auch falsch. Und dann muss man erklären, warum das so ist. Viele Erklärungen finden. Warum man Gott nicht ehrt, warum man ihm nicht gehorcht, warum man seine Gebote oder seinen Ratschlag oder, weil das ist auch die logische Reihenfolge. Wenn Gott existiert, wenn er so würdig ist, wenn er das Sagen hat, dann kommt die Frage, und warum gehorcht man ihm dann nicht? Ne? Und dann müssen wir viele Erklärungen haben. Darum gibt es so viele Philosophie und so weiter. Die Menschen machen sich viele Gedanken, um nicht diesen Kernpunkt zu berühren. Darum sieht man, dass Gott als die Existenz Gottes zu erkennen, ist der Ausgangspunkt. Interessanterweise, ich habe einen Bibelvers hier gefunden, das mir nicht so bewusst war, Hebräer Kapitel 3, Vers 4. Es war mir nicht so bewusst, dass es diesen Bibeltext gibt, weil eigentlich ist das ein guter Argument in der Schöpfungstheorie. Ne? Schöpfungstheorie. Heute wird es viel diskutiert, ist Gott jetzt der Schöpfer oder kommt alles auf den Urknall und so weiter. Aber man hat nicht gedacht, dass es schon vor 2000 Jahren diese Diskussion gab. Hebräer Kapitel 3, Vers 4 ist ganz interessant in diesem Bezug, weil es steht, denn jedes Haus wird von jemand gebaut. Der aber alles gebaut hat, ist Gott. Ist quasi ein starkes biblisches Argument in der Schöpfungsdiskussion. Er sagt, da gibt es ein Haus. Und wenn jemand fragen würde, ja, wer hat dieses Haus gebaut? Und ein anderer würde sagen, nee, gestern war dieses Haus nicht da und heute Morgen plötzlich, voilà, ne, ein Haus. Ne? Dann würde jemand sagen, das kann doch nicht stimmen, das kann doch nicht wahr sein. Ne? Aber das behaupten viele Menschen von der Schöpfung. Ne? Da ist die Schöpfung und viele sagen, wer hat es gemacht? Nein, voilà, es ist da. Ne? Und hier steht es, wer ein Haus gebaut hat, wenn es ein Haus gibt, hat es jemand gebaut. Wenn es alles gibt, hat es Gott geschaffen. Da steht es. Das heißt, ein Argument, den wir heute auch alltäglich benutzen, steht schon da. Und diese Frage ist, wenn Gott uns geschaffen hat, dann kommt die Frage, warum hat er uns geschaffen? Warum hat er uns geschaffen? Und diese Lieder, die wir gesungen haben, haben mich sehr berührt, weil ich Gott loben konnte. Danke, dass du mich gerettet hast. Und diese Woche habe ich eine Predigt gehört, wo der Prediger ganz klar an diesem Punkt gezeigt hat, dass wir Menschen sehr leicht ausrutschen und die Betonung solcher Lieder falsch singen. Wir singen, Gott, ich danke dir, dass du mich gerettet hast, dass du mich liebst, dass du deinen Sohn geschickt hast, um mich zu retten. Vieles wird so umgedreht. Gott hat, natürlich liebt er und Gott uns. Natürlich, das wissen wir. Gott liebt die Welt. Aber es geht nicht um uns, dass Gott uns zu Füßen legt und sagt, bitte glaub an mich, ich armer Gott. Es geht um ihn. Warum hat er uns geschaffen? Römer 11, Vers 36. Auch so ein Bibelvers, der in dieser Woche so wow geschrien hat. Weil ich habe das schon tausendmal gelesen und so dieser Aspekt war mir nicht so bewusst. Denn von ihm, Gott, und hier ist die Rede von Gott, denn von ihm und durch ihn und für ihn sind alle Dinge. Ihm sei die Ehre in Ewigkeit. Amen. Er hat alles geschaffen. Aber warum? Dazu, dass am Ende die Ehre zu ihm geht. Er hat uns geschaffen dafür, dass wir ihn ehren. Das ist der Punkt. Gott hat alles geschaffen für sich selbst. Er hat alles geschaffen. Und er hat mit uns das Ziel, dass wir das erkennen, dass er uns alles geschenkt hat. Er hat uns alles geschenkt. Wir haben nichts gemacht. Ja, wenn jemand jetzt ein Auto baut, er hat dieses Auto nicht geschaffen. Er hat nur Sachen genommen aus der Natur. Eisen und andere Sachen aus der Natur hat er genommen und das zusammengemacht. Aber er hat nichts geschaffen. Gott hat alles geschaffen. Und wir sollen ihn ehren und sagen, Halleluja, dass Gott uns das alles gegeben hat. Dass Gott die ganze Natur geschaffen hat. Dieser Prediger hat eine kleine, den ich diese Woche gehört habe, hat eine kleine Provokation gemacht in seiner Gemeinde. Ich will erzählen über diese Provokation, aber ich will das nicht machen, weil ich will niemand jetzt zu nahe treten. Er hat gesagt, aber bitte tue das nicht. Er hat gesagt, wer meint, Gott existiert, um uns zu segnen, hebe die Hand. Er hat das gesagt in seiner Gemeinde. Eine ganz große Provokation, weil einige haben auch tatsächlich die Hand gehoben. Man konnte das hören aus seinem Kommentar, das er nachher gemacht hat. Er hat gesagt, nein, natürlich nicht. Gott existiert nicht, um uns zu segnen. Er segnet uns, er liebt uns, er heilt uns, er hilft uns. Aber der Grund der Existenz Gottes sind nicht wir. Wir existieren für ihn. Wir existieren, um ihn zu loben und zu ehren. Und zum Schluss dieses Thema, Gott ehren. Dass wir Gott ehren sollen, dass wir wirklich nachdenken sollen, was ist das Zentrum des Universums? Das ist doch das Problem der Menschen. Weil jeder Mensch, sagen wir mal so, denkt, unbewusst natürlich, dass er das Zentrum ist, dass alles um sich dreht. Das ist doch diese Sünde von Adam und Eva. Ihr werdet sein wie Gott, ihr werdet das Zentrum sein. Und Bekehrung bedeutet, dass wir spüren, nein, ich bin nicht das Zentrum, ich bin nur ein Planet sozusagen. Ich muss mich um Gott drehen. Und nicht Gott um mich. Das heißt, Gott zu ehren. Nicht nur zu ehren, aber ihn als Gott zu ehren. Erkennen seine Punkte. Das heißt, diese Punkte, die ich jetzt durchgehen möchte. Lass uns mal ins Gedächtnis rufen, das Vaterunser. Einige Punkte des Vaterunser. Ich lese hier den Vers 9 und 10 und 13, der zweite Teil von Matthäus Kapitel 6. Deshalb sollt ihr auf diese Weise beten. Unser Vater, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Und Vers 13, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Jesus hat uns gelehrt zu beten und er hat nicht gelehrt zu sagen, Gott segne mich, gib mir alles, was ich brauche, Gott, hilf mir sofort und so weiter. Hat auch gelehrt, gib uns das tägliche Brot. Aber alles andere geht immer in einer Richtung. Unser Vater, der du bist im Himmel. Das mit der Position, der du bist im Himmel. Das heißt, du bist so hoch, du bist so groß. Diese Position zu erkennen, dass Gott sehr, sehr hoch über uns ist. Nicht nur jetzt geografisch, nein, in diesem Sinn nicht, weil er ist überall. Aber seine Position ist viel, viel höher als unsere. Geheiligt werde dein Name. Das heißt, dass seine Person sowas von besonders ist. Dass man jedes Mal, wenn wir seinen Namen in den Mund nehmen, dass wir merken, das ist nicht so, was alltäglich ist. Gott ist was Besonderes. Der Name Gottes, die Person Gottes, ist ein großer Freund, aber einer, der sehr wichtig, geheiligt, dass wir das Heiligen, dass wir das für was Besonderes halten. Dein Reich komme. Und das Reich Gottes wird zweimal in diesem Vater unser genannt. Zweimal. Vers 10 und Vers 13. Dein Reich komme und nachher, denn dein ist das Reich. Wenn wir erkennen, Gott ist der König. Gott ist der König. Wir möchten, dein Reich komme heißt, sei mehr und mehr der König unter uns, unter den Menschen. Wir möchten, dass mehr Menschen diese Herrschaft, ne, seinen Anspruch, Herrschaftsanspruch hat. Dass immer mehr Menschen das erkennen, dass immer mehr Menschen sagen, ja, ich möchte ein Bürger des Reich Gottes sein und das ist der Platz, wo man Gott als Herrscher erkennt. Das heißt, in unser Herz, dein Wille geschehe. Da geht es ums Gleiche, zu sagen, Gott, ich will dein Wille tun. Dein Wille ist wichtig, gehorchen. Das hat auch mit Demut zu tun, was vorher die Schwester Ayakundi, ne, gelesen hat, hat damit zu tun. Nicht nur Gott ehren mit unseren, ja, in Spende oder so. Es ist auch wichtig, aber um das Herz, dass wir sagen, ich will Gott mit meinem Herzen gehorchen, dass Gott Herr in mein Herz ist. Das ist der Punkt, der Kernpunkt. Denn dein ist das Reich. Hier diese letzten Aussagen, diese drei oder vier Aussagen. Dein ist das Reich. Dein ist die Kraft. Dein ist die Herrlichkeit. Diese Aussagen sind stark. Das heißt, erkennen Gott, du bist wirklich der Eins und Alles. Du bist wirklich so groß. Du hast so viel Kraft. Obwohl wir Menschen denken immer, ja, ich habe so viel Kraft, ich arbeite, ich verdiene Geld und so. Aber eigentlich hat Gott viel, viel mehr Kraft. Dein ist die Kraft und die Herrlichkeit. Wir denken manchmal von uns selbst, wir sind so herrlich, wir sind so schön, wir sind so... Ne? Aber nein, die Herrlichkeit ist Gottes. Und wenn wir schön sind, ne? Wir sollen nicht von uns selber denken, wir sind hässlich. Ne? Weil uns Gott so gemacht hat. Ne? Weil uns Gott so gemacht hat. Und wenn es jetzt ein schönes Tier ist, gibt... Sei es jetzt ein Hund oder ein Fisch oder weil es Gott so schön gemacht hat. Dein ist die Herrlichkeit. Das zeigt immer zu Gott in Ewigkeit. Und das, dieses Wort, das schließt alles in Ewigkeit. Gott ist nicht nur herrlich und König und mächtig. Heute, ja. Nein, es war ja schon immer und wird immer so sein. Amen. Halleluja. Halleluja. Ich bedanke euch für eure Geduld.